Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Guten Morgen. Für alle, die mich ein bisschen kennen, die wissen, ich liebe es zu lesen. Vor allem lese ich gerne Biografien und Romane. Ja, ich bin so oberflächlich, ich stehe dazu. Und heute möchte ich mit euch eine Geschichte aus der Bibel anschauen, in der alles drinnen ist, was ein guter Roman braucht. Es geht um Liebe, um Intrigen, um starke Krieger, um schöne Jungfrauen, um Hinterhalt, Feindschaften, Treue, Sex, Manipulation, Selbstlosigkeit, alles drinnen. Es ist nicht die Erfindung von irgendeinem genialen Autor, auch nicht die Erfindung von einem Drehbuchautor aus Hollywood. Es geht um die Geschichte von Esther. Wir finden das im Alten Testament. Und die Geschichte wollen wir heute anschauen. Ich werde, nachdem es 10 Kapitel sind, das mehr oder weniger nacherzählen. Ich werde es euch nicht alles vorlesen. Ihr dürft es gerne dann heute zu Hause mal nachlesen, wie das in der Bibel ist drinnen steht, welche Fehler ich da gemacht habe vielleicht. Aber zuerst möchte ich beten. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wirkt. Dass du ein Gott bist, der zu uns spricht, der in uns wirkt, der durch uns wirkt, der um uns herum wirkt. Und ich möchte dich bitten, dass wenn wir heute die Geschichte von Esther anschauen, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du in uns das bewirkst, was du bewirken möchtest, dass wir offene Herzen haben, um auf dich zu hören und dich einfach uns verändern lassen, wo es noch nötig ist. Danke, dass du da bist. Amen. Also das Buch Esther hat 10 Kapitel, habe ich schon gesagt, und deswegen habe ich das Überschrift für meine Predigt genommen, Esther, ein Drama in 10 Akten. Bevor wir zum Buch Esther kommen, kurz einen historischen Hintergrund. Das Königreich Israel ist ca. 600 vor Christus von den Babyloniern unter Nebukadnezar erobert worden. Jerusalem ist erobert worden. Und Nebukadnezar hat das damals so gemacht, dass er alle eroberten Völker, die Oberschicht immer genommen hat und in einen anderen Bereich seines Reiches angesiedelt hat, um somit zu verhindern, dass ein Aufstand entstehen kann, weil all die Gebildeten weg waren. Und so ist zum Beispiel der Daniel, der später in der Löwengrube gelandet ist, ist weggekommen aus Israel und ist nach Babylon gekommen und hat dort beim König gedient. Zuerst unter Nebukadnezar, dann unter dem König Darius. Circa 58 Jahre später nur, nachdem die Babylonier Israel erobert haben, sind die Babylonier von den Persern erobert worden, unter dem König Kyros II. Die haben Babylon eingenommen und all die Gebiete, die zu Babylon gehört haben, auch Israel, ist dann Teil von Persien gewesen, vom Persischen Reich. Und als die Perser die Babylon erobert haben, haben sie den Juden erlaubt, dass sie wieder zurückgehen dürfen in ihr Land. Aber das haben die nur zögerlich gemacht. Sie haben sich in den 60 Jahren ein neues Leben aufgebaut. Sie haben gewusst, was wir jetzt haben, wenn ich zurückgehe. Das alles ist zerstört und es sind manche zurückgezogen, aber es war nicht, dass alle gleich zurückgezogen waren in das Land. Und so ist circa 100 Jahre, nachdem Jerusalem ursprünglich erobert worden ist, beginnt jetzt unsere Geschichte, die Geschichte von Esther. Und zwar ist da ein neuer König, der Xerxes, so wird er in den Geschichtsbüchern genannt. Die Juden haben ihn anders genannt, die haben ihn Ahasverus genannt. Und so steht er auch bei uns in der Bibel drinnen, Ahasverus. Genau, da beginnt die Geschichte, erster Akt. Der König Ahasverus, man nimmt an, er hat sich wahrscheinlich auf einen Feldzug vorbereitet und wollte nochmal alle motivieren und hat so richtig angegeben. Er hat ein mega langes Fest gemacht, ein halbes Jahr lang, um alle Leute zu beeindrucken mit seinem Reichtum. Vielleicht hat es auch ein halbes Jahr gedauert, bis er alles hergezeigt hat, was er besessen hat an Reichtümern. Also es wird ein bisschen beschrieben, was er da hergezeigt hat. Es war echt unglaublich. Ich nehme an, er hat sich nicht alles selbst erarbeitet, er hat da vieles vererbt kriegt und von Plünderungen und so weiter. Und er hat da dieses riesige Fest gegeben, um all seine Fürsten und Heerführer einfach zu motivieren. Wir schaffen das, wir können die Griechen besiegen. Und am Schluss haben sie nochmal eine Wochenlang so ein Gelage mehr oder weniger gemacht. Es heißt, der Wein ist in Strömen geflossen. Seine Frau, die Königin Vashti, hat ein Fest auch für die Frauen gegeben, die waren da geschlechtergetrennt. Und als die so ein bisschen betrunken waren, hatte der König eine Idee. Manchmal hat man im Rausch so Ideen, die sich nüchtern gar nicht so cool anhören wie im Rausch. Habe ich mir sagen lassen. Und zwar hatte er die Idee, er zeigt sein ganz besonderes Schmuckstück, seine Frau, die Vashti, soll kommen, um sich all diesen Männern, die da jetzt seit Tagen sich ansaufen, zu präsentieren und ihre Schönheit zu zeigen. Manche Kommentatoren nehmen jetzt an, es war damals in der Kultur verpönt, dass ich mich als verheiratete Frau hinstelle und mich Männern präsentiere, mich anstarren lasse. Ich nehme an, es könnte auch sein, dass die Vashti keine Lust drauf gehabt hat, da vorgeführt zu werden. Sie tut das, was man aber auf keinen Fall tun darf. Sie verweigert den Befehl vom König. Und wenn der König was befehlt hat, egal ob es der Ehemann war oder nicht, man hat gehorcht, da hat es keinen Widerspruch gegeben. Sie hat sich aber trotzdem das getraut. Jetzt hat der König ein Problem gehabt. Da sind all seine Heerführer und die sehen nicht einmal, seine Frau gehorcht ihm. Wer würden ihn ernst nehmen, wenn seine Frau ihm nicht gehorcht? Die Griechen, die würden ihn auslachen, wenn nicht einmal die Frau kommt, wenn er das sagt. Und all die Männer haben riesen Angst gekriegt, wenn sich das rumspricht. Die ganzen Frauen werden uns nicht mehr gehorchen, wenn das meine Frau erfährt. Furchtbar! Also haben sie all ihre Intelligenz zusammengefasst, was noch übrig geblieben ist nach so viel Wein, und haben den Plan gefasst, die Vashti muss verbannt werden, weg vom Königshof. Alle Frauen sollen sehen und alle Feinde auch. Wir lassen uns das nicht gefallen, wenn eine Frau rebelliert. Sie wird weg, sie wird nicht mehr Königin sein. Okay, Vashti wird verbannt. Dann kommt der zweite Akt. Irgendwann wird der König wieder nüchtern und kommt drauf, eigentlich so eine Frau war schon praktisch. Er braucht eine Eiche. Jetzt suchen sie im ganzen Reich die allerschönsten Jungfrauen, die sie finden im ganzen Persischen Reich. Die kommen alle auf den Königshof, auf die Burg heißt es. Manche wahrscheinlich freiwillig, manche vielleicht weniger freiwillig, haben aber keine Wahl gehabt. Alle schönen Jungfrauen sind auch in den Palast gekommen. Unter anderem auch die Hadassa, ein jüdisches Mädchen, das anscheinend wirklich hübsch war. Sie hat gewohnt, war unter der Obhut von ihrem Cousin Mordechai. Ihre Eltern waren schon tot und somit hat sich der ältere Cousin um sie angenommen. Und dieser Mordechai war sogar Palastbeamter unter dem König Ahasverus. Und der hat ihr noch den Rat gegeben, sag aber niemand, dass du Jüdin bist. Ich weiß nicht, warum er es gesagt hat, vielleicht hat er am Königshof erlebt, dass es nicht ideal ist, wenn man Jude ist. Auf jeden Fall hat er gesagt, verschweige es. Die Hadassa hat seinen Rat angenommen und hat sich ab sofort Esther genannt. Das war nicht mehr ein jüdischer Name, das war ein persischer Name. Und somit hat es keiner erfahren. Und die Esther muss schon eine besondere junge Frau gewesen sein, weil unter all diesen hunderten wunderschönen jungen Frauen war sie diejenige, die dem Haremswächter aufgefallen ist und er hat ihr besondere Privilegien gegeben. Sie hat das beste Zimmer zum Schlafen gekriegt. Also sie dürfte etwas ausgestrahlt haben, was sie abgehoben hat von den anderen Frauen. Diese ganzen jungen Frauen haben dann Schönheitspflege gemacht, damit sie wirklich schön genug waren für den König, und zwar 12 Monate lang haben sie ihre Schönheit gepflegt. Und nach 12 Monaten waren sie dann so weit, dass sie sich dem König präsentieren durften. Und zwar hat jede Jungfrau eine Nacht bekommen. Eine Nacht haben sie mit dem König verbringen dürfen. Und wenn der König beeindruckt war, war das gut. Wenn er nicht beeindruckt war, sie sind dann in einen zweiten Harem gelandet. Da sind all die Frauen, die er mal gehabt hat, reingekommen und sind dort geblieben, bis sie gestorben sind. Außer er hat sich den Namen gemerkt. Dann hat er vielleicht irgendwann wieder gesagt, ich möchte mit derer noch mehr eine Nacht verbringen. Aber sonst haben sie da in einem schönen goldenen Käfig, Garten, was auch immer, mit lauter anderen Frauen das restliche Leben verbracht. Und das war die Vision, die Zukunftsplan, den diese ganzen Frauen für ihr Leben dann gehabt haben. Die Esther ist dann an der Reihe gekommen, um ihre Nacht mit dem König zu verbringen. Und jede der Jungfrauen durfte irgendwas aus dem Harem für die Nacht mitnehmen. Es wird nicht geschrieben, was es ist. Ich weiß nicht, was braucht man für eine Nacht mit dem König. Schönes Gewand, Schmuck. Und die Esther hat nicht irgendwas ausgesucht, was ihr gefallen hat. Sie ist zu dem Haremswächter gegangen und hat ihn gefragt, was sollte ich mitnehmen, was ist wirklich sinnvoll. Und ich glaube, wir können da etwas sehen, was Esther ausgezeichnet hat. Sie hat eine Demut besessen, die es ihr möglich gemacht hat, andere um Rat zu fragen und Rat anzunehmen von anderen. Manchmal ist es wirklich gut, wenn Leute an Erfahrung, an Weisheit voraus sind, auch auf sie zu hören und nicht zu denken, oh, ich bin eh so schön, ich schaffe das alles alleine, in der Esther im Fall. Die Esther verbringt dann die Nacht mit dem König und dann heißt es in Esther Kapitel 2, wo haben wir es, folgendes nach der Nacht. Der König liebte sie mehr als alle anderen Frauen. Sie erwarb sich mehr Gunst und Liebe als die anderen Jungfrauen. Deshalb setzte Ahasverus ihr die Königskrone auf und machte sie an Waschtis Stelle zur Königin. Man sieht wieder, irgendetwas muss so besonders gewesen sein, dass in ein paar Stunden der König so beeindruckt war, dass er gewusst hat, okay, das ist jetzt diejenige, die die neue Königin wird. Im selben Kapitel heißt es dann noch, dass Mordechai, ihr Cousin, der im Palast gearbeitet hat, mitkriegt, dass zwei Torwächter den König ermorden wollen. Er hat es dann über die Esther Gerücht einfach weitergegeben und somit konnte der Mordanschlag auf den König verhindert werden. Und den König, sein Leben war gerettet. Aber es kommt nichts groß raus. Also Mordechai wird nicht irgendwie, man bedankt sich nicht bei ihm, es ist einfach, er hat dem König das Leben gerettet und das war's. Dann kommt der dritte Akt und da beginnt jetzt das Drama. Der König Ahasverus ernennt einen neuen Premierminister, einen neuen ersten Mann im Reich und zwar Haman. Bisher haben wir noch nichts vom Haman gehört gehabt. Und daher, ja, Haman wird der neue erste Mann und es heißt, der König hat ein Gesetz erlassen, dass sich alle Menschen vor Haman tief verneigen oder aufs Angesicht richtig werfen mussten. Es ist die Frage, warum hat er dieses Gesetz gemacht? In der Kultur war es total normal, dass man sich eigentlich vor Höhergestellten verneigt. Wir lesen, dass Abraham und Lot als Fremde zu ihnen gekommen sind, die haben sich vor den Gästen verneigt. Das war ganz normal. Hier hatte der König, warum auch immer, ein eigenes Gesetz machen müssen. Vielleicht haben die Menschen Haman nicht sonderlich respektiert, dass er extra Gesetze erlassen hat, dass man sich vor ihm verneigen muss. Obwohl es Gesetz war, hält sich aber Esthers Cousin Mordechai nicht daran. Er verneigt sich nicht vor Haman. Aus. Die Leute sagen, spinnst du? Verneig dich? Nein, macht er nicht. Manche Kommentatoren schreiben jetzt, der Mordechai hat sich nicht verneigt, weil er war Jude. Und als Jude hat man sich nur vor Gott allein verneigt. Klingt richtig super, die Erklärung. Glaube ich persönlich aber, dass sie nicht ganz stimmt. Weil wenn Mordechai im Palast vom König gearbeitet hat, wäre er nicht mehr da gewesen, wenn er sich nur vor Gott verneigt hat. Also er musste sich zumindest vor dem König verneigen, weil sonst hätte er den Job nicht gehabt. Und das heißt, er hat auch vorher noch nie Probleme gehabt mit dem Premierminister, der vor Haman war, dass er sich da nicht verneigt hatte. Ich persönlich glaube, es liegt am Haman. Und zwar schreibt die Bibel, Haman war ein Agagiter. Agagiter waren, wenn man nachliest, die Nachkommen vom König Agag. Der König Agag war der König der Amalekiter. Und die Amalekiter, jetzt eins nach dem anderen kommt, die Amalekiter waren die Nachkommen vom Amalek. Und der Amalek war der Enkelsohn vom Esau. Also ein Ururenkel von Abraham. Also im Grunde waren der Mordechai und der Haman groß. Also sie haben denselben Vorfahren gehabt. Aber als die Israeliten aus Ägypten zurückgekommen sind in das verheißene Land, waren sie einmal, wo ihnen das Wasser ausgegangen ist. Also sie waren wirklich kurz vorm Verdursten, sie hatten große Not, haben sich dann auch wieder bei Gott beschwert. Und in dieser Situation, wo sie wirklich total am Ende waren, sind die Amalekiter gekommen und haben das Volk überfallen und all die, die wirklich am Ende waren, die so körperlich geschwächt waren, dass sie kaum mehr vorwärts können haben, haben sie einfach abgemetzelt. Und daraufhin ist Gottes Zorn so entbrannt, dass er gesagt hat, ich will, dass dieses Volk ausgerottet wird. Das ganze Volk, die Israeliten hatten den Auftrag, alle Amalekiter, Männer, Frauen, Kinder, alle zu töten. Das ist jetzt natürlich eine Stelle in der Bibel, die man nicht gerne in einer Predigt erwähnt, die uns Christen Bauchschmerzen macht. Wie kann jetzt der Gott, den wir in dem Neuen Testament sehen, der Liebe ist, der sagt, halte dem Feind die zweite Hand hin, im Alten Testament so etwas Furchtbares befehlen, wie ein ganzes Volk soll ausgerottet werden? Ich weiß nicht genau. Was mir hilft, so eine Stelle zu verstehen, ist, ich stelle mir eher so vor, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Hause komme, ich war unterwegs, komme nach Hause und komme rein und Tobi brüllt eines unserer Kinder an, wie ich noch nie erlebt. Also der brüllt es richtig an und verhängt eine Mordstrafe, Fernsehverbot für den Rest deines Lebens. In dem Moment frage ich mich nicht, was ist Tobi für ein schlechter Vater, sondern ich frage mich, was hat das Kind ausgefressen? Weil ich kenne Tobi und ich weiß, dass Tobi ein guter Vater ist, ein liebevoller Vater. Und wenn der so auszuckt, dann sagt mir das was über das Kind und nicht in erster Linie über ihn. Und so gehe ich da an Stellen im Alten Testament auch heraus. Ich kenne Gott, ich weiß, dass er liebevoll ist, ich weiß, dass er gnädig ist. Und wenn er befiehlt, dass ein Volk ausgerottet werden muss, dann sagt es mir mehr über das Volk, wie es mir über Gott sagt, den ich kenne. Aber ich weiß nicht, ob euch das auch hilft. Auf jeden Fall hatten die Israeliten damals nicht geschafft, das ganze Volk Amalek auszurotten. Sie haben das Heer angegriffen. Und es zeigt sich dann in der Geschichte, im Buch Richter haben sie immer wieder Probleme mit den Amalekiter, selbst bis hinein ins Buch der Könige, wo Saul dann König war. Da kommt die Geschichte dann mit dem König Agag, wo dann die Agagiter, Haman, nachkommen. Da haben sie auch noch immer mit denen immer im Kampf gelebt. Und jetzt sind wir in unserer Geschichte Jahrhunderte später in Susa, das liegt im heutigen Iran, und da verbeugt sich ein Israelit nicht vor einem Amalekiter. Und die Leute berichten das in Haman, und Haman kriegt es dann auch mit, der sieht, dass Mordechai sich nicht vor ihm verneigt. Und dann steht Folgendes. Als Haman bemerkte, dass Mordechai sich weder vor ihm verneigte, noch sich vor ihm auf die Knie warf, packte ihn die Wut. Doch es genügte ihm nicht, nur Mordechai etwas anzutun. Da man ihn inzwischen über Mordechais Volkszugehörigkeit unterrichtet hatte, plante er, alle Juden im ganzen Königreich von Ahasverus als Volk Mordechais zu vernichten. Ich finde, man sieht da immer noch diese Feindschaft. Also die Juden und die Amalekiter, die haben sich nicht ausstehen können. Und in Mordechai, der hat in Haman einen Anlass gegeben, endlich eine Endlösung der Judenfrage für das Reich einmal zu machen. Die hat geplant, jetzt machen wir alle Juden platt. Die ärgern mich schon mein Leben lang, die brauche ich nicht mehr. Jetzt geht Haman zum König Ahasverus, um ihn um Erlaubnis zu bitten, alle Juden zu töten. Er macht es aber nicht so platt. Er versucht es etwas manipulativer zu machen. Und zwar erzählt er dem König nur von einem Volk, das im Reich ist und das ganz subversiv ist und das keine Gesetze hält. Und sagt nie, um welches Volk eigentlich geht. Und der König, der, ich weiß nicht, manchmal kommt man, wenn man die Geschichte liest, der Ahasverus sehr sprunghaft vor. Und er hat seine Entscheidungen oft nicht bis zum Ende durchgedacht. Das ist immer wieder kommt mir das so vor, sagt, mach einfach, was du willst. Haman sagt auch noch, wenn ich machen darf, was ich will, kriegst du auch noch 360 Tonnen Silber von mir. Also er besticht den König auch noch. Der König sagt, tu einfach, was dir gut dünkt. Und der Haman erlasst dann ein Gesetz, dass alle Juden im Reich getötet werden sollen. Er wirft vorher noch das Los, wählt einen Tag aus und erlasst das Gesetz an diesem Tag, sind alle Juden im Reich zu töten. Und wer Juden tötet, darf den ganzen Besitz haben. Also er hat noch versucht, die Leute zu motivieren. Also die Juden töten und den Besitz plündern. Jetzt waren natürlich die ganzen Juden in heller Aufregung. Wenn die Leute die Erlaubnis vom König haben, uns zu töten, schaut es nicht gut aus. Vierter Akt. Mordechai bittet Esther um Hilfe. Die hat da von dem Ganzen nichts mitgekriegt. Die war schön abgeschirmt im Palast. Und er bittet sie um Hilfe, dass sie vorm König sich einfach für ihr Volk einsetzt. Aber die Esther lehnt ab zu helfen. Die sagt, es geht einfach nicht. Also wer ohne vom König eingeladen zu werden vom König kommt, der wird getötet. Jeder, der einfach vom König kommt, ohne dass er vorher die Einladung erhalten hat, der wird sofort von seinen Wächtern getötet. Außer der König ist gnädig und streckt das Zepter entgegen. Das heißt, wenn ich zum König gehen würde, bin ich vielleicht tot. Sie weiß, was mit der Vashti passiert ist. Die hat den Befehl verweigert. Was würde mit ihr passieren, wenn sie so respektlos ist und vor dem ganzen Hofstaat, vor all seinen Beratern plötzlich auftaucht? Und der König hat einen Monat lang schon nicht mehr nach ihr gerufen. Sie hatten einen Monat lang schon nicht gesehen. Sie waren inzwischen 5 Jahre verheiratet und es haben nur ein Haufen andere Jungfrauen im Harem gewartet. Ich stelle mir vor, dass nach 5 Jahren Ehe vielleicht etwas Abwechslung angenehm war und deswegen die Esther den König nur mehr unregelmäßig dann gesehen hat. Mordechai schickt Esther wieder Antwort und zwar sagte ihr Folgendes. Das ist jetzt in Kapitel 4, ab Vers 13. Mordechai ließ Esther folgende Antwort überbringen. Glaub nicht, dass du als einzige von allen Juden mit dem Leben davon kommst, weil du im königlichen Palast wohnst. Wenn du in dieser Lage wirklich schweigst, wird den Juden von anderer Seite Befreiung und Rettung zuteil werden. Du und deine Verwandten aber werden umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Situation wie diese zur Königin wurdest. Darauf ließ Esther Mordechai antworten. Geh, sammle alle Juden, die sich in Susa befinden und fastet für mich. 3 Tage und Nächte sollt ihr nichts essen und trinken. Meine Dienerinnen und ich werden dasselbe tun. Nach diesen Vorbereitungen werde ich dann, obwohl es gegen das Gesetz verstößt, zum König gehen. Wenn ich umkomme, dann komme ich um. Also Esther war wieder bereit und demütig genug, den Rat ihres Cousins anzunehmen und ihr Leben zu riskieren. Esther geht vor den König, er ist ihr gnädig, er streckt ihr das Zepter entgegen und sie spricht ihre Bitte nicht vor den ganzen Beamten aus, sondern sie ladet ihn gemeinsam mit Haman zu einem Festmahl ein. Haman geht dann nach Hause und prahlt vor seinen ganzen Freunden und vor seiner Frau mit, oh, ich bin der Einzige, der von der Königin eingeladen wurde und mein Reichtum, und schaut sich mir an, was ich alles habe. Also wenn man das Buch liest, dann kommt Haman so richtig als stolz und arrogant und eingebildet rüber. Aber dann fällt ihm ein, der Mordechai, der lebt noch. Und das stört ihn so dermaßen, dass er sich über all das, was er schon erreicht hat, dass er erster Mann im Reich war, dass ihn die Esther eingeladen hat, seinen ganzen Reichtum. All das hat nicht gezählt, solange sich dieser eine Jude nicht vor ihm verneigt. Jetzt raten ihm seine Freunde und seine Frau, warte nicht, bis der Tag kommt, weil das Los ist auf einen Tag relativ weit hinten gefallen, wo die ganzen Juden vernichtet werden, sondern bitte den König gleich um Erlaubnis, einfach den Mordechai einmal zu erhängen. Er baut dann gleich einen 30 Meter hohen Galgen in seinem Garten. Und am nächsten Tag, voller Euphorie, jetzt habe ich einen Plan, wie ich im Mordechai los werde, zieht er dann zum König. Aber, 6. Kapitel, in dieser Nacht kann der König nicht schlafen. Er kann einfach nicht schlafen. So hat er sich gedacht, ich lasse mich ablenken oder ich verbringe meine Zeit zumindest sinnvoll, hat irgendein Diener gerufen, er soll die Geschichte vom Persischen Reich ihm vorlesen, damit der König was lernt, wann er schon nicht schlafen kann. Jetzt kommt ein Diener und liest irgendwo von der Geschichte des Persischen Reiches vor und liest vor, wie Mordechai den Mordanschlag auf den König verhindert hat. Und der König sagt, hey, und was für Belohnung hat der Mordechai erhalten? Und die heißt, der hat keine Belohnung erhalten. Und der König sagt, dieser Mann, das ist ein guter Mann, der braucht eine Belohnung. Am nächsten Tag kommt Haman zum König, um ihn zu bitten, dass ihn Mordechai erhängen darf. Der König sagt, hey, ist voll praktisch, der Haman ist da, er soll mir reinkommen, ich habe eine Frage an den Haman. Und er sagt, Haman, es gibt einen Mann in meinem Reich, den möchte ich ehren. Alle Menschen sollen sehen, das ist ein Mann, wie ich ihn mag. Was soll ich mit ihm machen? Haman denkt sich, wer außer mir kann das sein? Ich bin der Premierminister, das kann nur ich sein, den er ehren will. Und er sagt dann zum König, am besten ist es, du setzt diesen Mann auf ein königliches Pferd, ziehst ihm königliche Gewänder an und noch ein paar andere Sachen und dann schickst du einen deiner wichtigsten Beamten mit ihm durch die Stadt und dieser Beamte soll schreien, seht her, das ist ein Mann, in den der König wohlgefallen hat, so passiert es, wenn man, ja, der König einen ehren will. Und der König sagt, guter Vorschlag, geh und mach das mit dem Juden Mordechai. Er hat dann seine Bitte, die er gehabt hat, dem König nicht mehr gesagt und hat gemacht, was ihm der König befohlen hat. Er ist durch die Stadt gezogen und hat im Mordechai geehrt. Abends ist dann das Festmahl gekommen bei Königin Esther, sein Lichtblick des Tages vermutlich. Er hat nicht gewusst, wie es ausgeht. Bei dem Festmahl sagt dann die Königin Esther, wirft sich vom König auf die Knie und bittet um ihr Leben. Was ist los? Ich bitte dich, verschone mein Leben und verschone mein Volk. Und er, was ist los? Sagt sie, ja, es gibt einen ganz bösen Mann, der will uns alle umbringen. Und er, was? Und sie sagt, ja, Haman, der will alle Juden umbringen. Und der König erkennt plötzlich, in was für eine Intrige er aufgesessen ist, wird irrsinnig zornig, dass er im Grunde ein Gesetz zugestimmt hat, das seine Königin ermorden soll, stürmt voller Wut raus. Und der Haman erkennt, so, jetzt habe ich ein Problem. Fleht die Esther an, bitte verschon mein Leben. Bitte den König um mein Leben. Die Esther reagiert nicht so, wie er will. Er glaubt, das Mann ist eine Stärke, er könnte sie mit körperlicher Kraft überzeugen, wirft sich auf die Esther. Der König kommt zurück, sieht den Haman auf der Esther liegen und denkt, der will die Esther vergewaltigen. So schnell hat man nicht schauen können, ist Haman im Endeffekt auf dem Galgen gehangen, den er für Mordechai bauen hat lassen. Im 8. Kapitel heißt es dann, Mordechai wird der neue Premierminister. Der König hat sich vermutlich gedacht, der hat mir schon armes Leben gerettet und er ist der Cousin von meiner Frau, das sind schon gute Voraussetzungen. Kriegt er den Posten? Und jetzt haben sie aber immer noch das Problem gehabt, nämlich das war ein Gesetz der Meder und Perser, genau. Und die kann man nicht aufheben. Der König kann nicht einfach sagen, das war falsch. Es war auch nicht möglich, dass der Daniel aus der Löwengrube der Königin rettet, sagt, das war Gesetz, ich muss dich da reinwerfen, von der Geschichte, die Leute kennen. Wir werden es auch anders mal sonst einmal erzählen. Und der König kann jetzt einfach nicht das Gesetz sagen, nein, wir bringen die Juden nicht um, das ist Gesetz. Jetzt erlasst Mordechai im Auftrag des Königs ein neues Gesetz, das sagt, die Juden dürfen sich an diesem Tag wehren. Wenn jemand kommt, um einen Juden zu töten, der Jude darf sich wehren, er darf Waffen nehmen, sie dürfen sich auch zusammen versammeln, um kleine Armeen zu bilden, um sich wehren zu können, wenn dieser Tag kommt. Kapitel 9 heißt es, dass es immer noch Leute gegeben hat, die trotzdem die Juden angegriffen haben. Über 75.000 sind gekommen, um die Juden zu töten, aber Gott war auf ihrer Seite und sie konnten ihre Angreifer besiegen. Was in dem Fall damals geheißen hat, die Angreifer sind alle gestorben. Die Juden feiern dann ein großes Fest, es wird Purim-Fest genannt, das ist das Wort für Los, weil ursprünglich der Tag von Haman über Los ausgewählt worden ist. Sie feiern also ein Purim-Fest, wo sie sich irrsinnig freuen, dass sie alle noch leben, ist verständlich. Und Mordechai lässt noch ein Gesetz schreiben, dass die Juden ab jetzt jedes Jahr im März das Purim-Fest feiern sollen. Das machen die Juden heute noch. Wenn die Juden Purim feiern, schaut es, ich war überrascht, aus wie bei uns der Fasching. Die verkleiden sich, die betrinken sich, machen verrückte Dinge, freuen sich am Leben. Und dann kommt noch der 10. Akt, der ist recht kurz, das 10. Kapitel, da wird nochmal der König und Mordechai gepriesen, ein Loblied auf die zwei. Genau. Was hat jetzt die Geschichte mit uns zu tun? eine Sache, die auffällig ist, finde ich, beim Buch Esther, ist der Zufall. Zufällig hat der König, als er betrunken war, die Waschti befohlen, dass sie kommen soll. Zufällig hat die Waschti den Befehl verweigert, sodass die Stelle der Königin frei war. Zufällig war die Esther schön. Zufällig ist unter all den schönen Jungfrauen die Esther ausgewählt worden, Königin zu werden. Zufällig hat Mordechai gehört, dass jemand den König ermorden will. Zufällig ist vergessen worden, ihn Mordechai zu belohnen. Zufällig, als dann Haman plant die Vernichtung der Juden und von Mordechai, kann der König in der Nacht nicht schlafen. Zufällig liest ihm jemand die Geschichte von Mordechai vor. Zufällig fällt dem König auf, dass der Mordechai noch keine Belohnung hat. Und so geht es irgendwie durch das ganze Buch durch. Und ich habe mir gefragt, alles für sich betrachtet könnte ja wirklich guter Zufall sein. Aber manchmal, wenn sich die Zufälle so häufen, dann ist das kein Zufall mehr. Und ich habe mich gefragt, wie oft gebe ich vielleicht in meinem Leben den Zufall die Ehre, obwohl ich eigentlich Gott die Ehre geben sollte? Weil es könnte ja zufällig sein, dass das mit der Krankheit besser geworden ist, nachdem ich gebetet habe. Es könnte zufällig sein, dass die Person dann den Job gekriegt hat. So oft passieren Zufälle, wenn wir beten. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass ein Zufall passiert. Aber eigentlich ist das gar nicht mein Punkt. Manche, die schon länger in Gemeinden gehen, wissen, ach, ich weiß, was du jetzt sagst. Du wirst sagen, wir sollen sein wie die Esther und wissen, das ist jetzt unser Tag, das ist unsere Bestimmung. Wir sollen bereit sein, unser Leben zu riskieren für den Auftrag Gottes. Finde ich gut, ist auch nicht mein Punkt. Mein Punkt heute ist, und jetzt haltet euch bitte fest, gut, dass die meisten vor euch sitzen, du und ich, wir sind wie Haman. Du und ich, wir sind wie Haman. Was war Hamans Problem? Haman war stolz und eingebildet, aber das hat eine andere Wurzel gehabt. Haman wollte anerkannt werden. Er wollte gesehen werden. Er wollte, dass jemand zu ihm sagt, du bist wichtig. Ich sehe dich. Du bist wertvoll. Du bist kostbar. Er wollte, dass der König ihn ehrt und dass die Menschen das auch sehen. Und ich glaube, das, was in Haman drinnen war, das ist auch in uns drinnen, dieses, wir wollen gesehen werden. Wir wollen, dass Leute uns wahrnehmen, dass wir wichtig sind, dass wir wertvoll sind, dass wir einen Unterschied ausmachen. Haman hat, sein großes Problem war, dass er auf falsche Art versucht hat, diese Anerkennung zu kriegen und vor allem, dass er es beim falschen König gesucht hat, die Anerkennung und die Ehre zu kriegen. Und so ist es jetzt an uns, dass wir einfach wissen müssen, diese Sehnsucht in uns, die wir haben, gesehen zu werden, geliebt zu werden, geschätzt zu werden, die kann nur Gott wirklich stillen. Nur Gott kann diese Sehnsucht in uns stillen. Wenn wir uns dann bemühen, Anerkennung und Ansehen bei Menschen zu haben, wenn wir es erreichen, wird es zu Stolz und Arroganz führen, weil wir uns überlegen fühlen. Und wenn wir es nicht erreichen, dann wird es zu Minderwertigkeit fühlen. Wir werden uns schlecht fühlen. Und beides hat dieselbe Wurzel. Stolz und Minderwertigkeit hat dieselbe Wurzel, nämlich, dass wir Anerkennung am falschen Ort suchen. Aber wenn wir erkennen, dass Gott uns liebt, dass Gott uns gemacht hat und sagt, du bist wertvoll, du bist richtig, ich sehe dich und ich habe mein Kostbarestes, das ich habe, für dich geopfert, weil du mir wert bist, dann wird es diese Sehnsucht in uns befriedigen, aber es wird uns auch nicht stolz werden lassen, weil wir wissen, wir sind nicht besser wie andere. Wir sind nicht besser und wir werden nimmer in einem Wettkampf sein des Vergleichens, bin ich besser oder schlechter wie andere, der zu Stolz oder Minderwertigkeit führt. Wir werden bei Gott die Antwort auf diese Sehnsucht finden. 500 Jahre nachdem die Esther gelebt hat, ist ein anderer König gekommen. Ein König, der genauso wie Esther sein Leben riskiert hat, um sein Volk zu retten. Ein König, der demütig war, wie die Esther auch demütig war. Ein König, der am Esel geritten ist. Und ein König, der nicht nur sein Leben riskiert hat, sondern der wirklich gestorben ist, um sein Volk zu retten. Und dieser König, der hat nicht gegen menschliche Feinde gekämpft, sondern der hat gegen Satan gekämpft. Der wirkliche Feind ist. Wir haben letzte Woche Ostern gefeiert, wo wir feiern, dass Jesus den Tod und Satan besiegt hat, die Sünde besiegt hat. Satan ist gekommen und hat es geschafft, dass zwischen Brüdern, zwischen den Nachkommen von Jakob und Esau so eine Feindschaft war, dass diese Völker sich gegenseitig ausrotten wollten. Jesus ist gekommen, um nicht eines dieser Völker zu besiegen, sondern um den Feind, nämlich Satan, zu besiegen, sodass diese Völker wieder in Frieden auch miteinander leben können. Dass es nicht mehr heißt, die Juden gegen die Palästinenser oder sonst irgendwas. In Jesus ist der Feind besiegt, sodass Frieden möglich ist. Und auch, dass Frieden nicht nur im großen Weltpolitik möglich ist, sondern auch in uns und miteinander. Was Esther getan hat, war Vorgeschmack auf das, was gekommen ist durch Jesus. Und die Juden feiern heute noch Purim, um sich daran zu erinnern, wie ihnen Rettung durch die Esther von Gott geschenkt wurde. Wir Christen, wir feiern Ostern, um uns zu erinnern, aber wir feiern auch immer wieder, wenn wir zusammenkommen, das Abendmahl. Jesus hat gesagt, tut es zur Erinnerung an das, was ich für euch getan habe, dass ich meinen Körper und mein Blut für euch gegeben habe. Und das wollen wir heute noch machen. Wir wollen uns daran erinnern, dass wir wie Haman waren, aber im Gegensatz zu Haman, der am Galgen gelandet ist, sind wir nicht am Kreuz gelandet, sondern Jesus ist am Kreuz gelandet für uns. Und das wollen wir feiern, wenn wir Abendmahl feiern. Wenn wir jetzt einen Weg aus unserer Sünde heraus suchen, dann ist es der Weg, dass wir zu Jesus kommen und uns vor Jesus, dem wahren König, beugen und sagen, nimm du meine Sünde, nimm du meine Fehler, vergib du mir und ich lasse dich König über mein Leben sein. Ein einfaches Gebet. Es klingt so einfach, aber oft ist unser Stolz, unser wir wollen es selbst machen, wir wollen es selbst erreichen, steht uns im Weg, dass wir das machen. Und ich möchte einfach dich heute einladen, wenn du hier bist und sagst, ich habe diese Entscheidung, Jesus den König sein zu lassen, noch nie getroffen, dass du das heute machst. Komm mit einem Gebet einfach zu Gott und bitte ihn um Vergebung und lade ihn ein, König in dein Leben zu werden. Für all die anderen unter uns, die das schon mal getroffen haben, möchte ich einfach, dass wir jetzt, wenn wir dann auch eine Zeit des Lobpreises haben, auch eine Zeit haben, wo wir an das denken, was Jesus für uns getan hat, aber uns auch fragen, hat Haman in unserem Leben manchmal noch einen Platz? Versuchen wir wie Haman noch Anerkennung am falschen Ort zu suchen? Oder suchen wir unsere Anerkennung nur beim wahren König? Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du als König gekommen bist, aber dich so erniedrigt hast wie ein Diener. Ich danke dir, dass du uns liebst, dass wir in deinen Augen wertvoll sind. So wertvoll, dass du dein eigenes Leben für uns gegeben hast. Ich danke dir, dass wir nicht die Strafe für unsere Sünden tragen müssen, sondern dass du sie getragen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder neu hilfst, dass wir unsere Sehnsucht bei dir stillen und nicht bei Menschen oder sonstigen falschen Orten, sondern dass du es bist, auf den wir uns ausrichten. Und ich danke dir, dass du gute Pläne für unser Leben hast, dass du Gutes für unser Leben vorhast und dass wir dir vertrauen dürfen, weil du ein guter, treuer Vater auch bist für uns. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.